Die Welt hier in Europa ist seit sehr vielen Jahrzehnten inzwischen mit einem unfassbaren Wohlstand gesegnet und beschenkt. Ich weiß gar nicht, ob uns das wirklich so bewusst ist. Wenn wir uns mal so ein bisschen die Zahlen vergleichen, wir haben heute so viele Möglichkeiten und so einen Luxus, dass unser Lebensstandard in etwa so hoch ist wie der eines Königs in der Antike. Nur dass das uns alle betrifft. Wir haben überall Nahrung im Überfluss aus aller Welt, permanent. Wir haben Häuser, wir haben Eigentum, Geld, technische Möglichkeiten und wir haben die modernste Gesundheitsversorgung. Und noch dazu haben wir seit langer Zeit Frieden, so wie Harry das so schön vorhin eingeleitet haben, das ist auch nicht selbstverständlich. Zumindest hier in Mitteleuropa. Und nur mal so ein bisschen zum Vergleich. Vor wenigen hundert Jahren, da starben in jeder Familie die Hälfte aller Kinder noch vor ihrem 10. Geburtstag. Jedes fünfte Kind wurde nicht einmal ein Jahr alt. Und diese Kinder, die starben nicht weit weg, irgendwo entfernt, sondern direkt in den eigenen vier Wänden. Und ich glaube, wir können uns kaum vorstellen, durch was für Leid gerade unsere Vorfahren gegangen sind. Ihr Leben war so viel von Leid geprägt. Und ihr Lieben, ich glaube, etwas, was mich in der Predigtvorbereitung, was mich bewegt hat, ich befürchte, dass ausgerechnet unsere heutige Wohlstandsgeneration am schlechtesten vorbereitet ist, um mit Leid umzugehen. Doch Leiden sind ein dauerhafter Bestandteil unseres Lebens und es ist ganz egal, wie gut wir uns darauf vorbereiten. Gott lässt uns leiden. Und selbst wenn wir davor fliehen, Leid wird uns in unserem Leben früher oder später wieder einholen, weil Leid ist in dieser Welt unausweichlich, unumgehbar. Und die Frage ist ja an uns, und das ist auch die Frage, die uns heute Morgen bewegen soll, wie können wir auf Leid reagieren? Wie gehen wir damit um? Denn es ist so, die Bibel beantwortet nicht jede Frage zum Thema Leid, aber sie gibt uns doch hilfreiche Antworten. Und die gute Nachricht habe ich heute Morgen für dich. Der Bibeltext heute Morgen möchte uns helfen, damit wir Leid zumindest besser einordnen können. Und er möchte uns Mut machen inmitten unserer Leiden. Und ich bin sehr, sehr dankbar für diese Römerreihe, die wir haben, denn wir kommen immer wieder an Texte und wir sind jetzt mittlerweile im 5. Kapitel angekommen und damit kommt man an Predigtthemen oder an Themen, die man vielleicht nicht unbedingt ausgewählt hätte. Und ich freue mich sehr, dass wir in Kapitel 5 weiterfahren dürfen in unserer Römerreihe. Ihr dürft gern mit mir aufschlagen, einmal Gottes Wort aus Römer Kapitel 5. Und wenn ihr eure Bibel mit dabei habt, lade ich euch einmal mitzulesen, dass ihr sehen könnt, was der Herr uns heute Morgen hier sagt in seinem Wort. Römer Kapitel 5, und ich lese dazu aus Gottes irrtumslosem, inspiriertem Wort, ab Vers 1. Wir wollen die ersten 5 Verse anschauen aus dem Kapitel 5. Römer 5, Vers 1 bis 5. Hier schreibt der Apostel Paulus: Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. So viel aus Gottes Wort. Ich möchte kurz noch beten mit uns. Unser treuer Vater im Himmel, gib uns jetzt bitte ein offenes Herz für dein Wort und rede durch dein Wort direkt in unser Herz. Amen. Paulus beschreibt hier in Kapitel 5 die, ja, von den Leiden in der gefallenen Welt. Und wir müssen uns bewusst sein, wenn jemand weiß, wovon er hier spricht, dann definitiv Paulus. Paulus hat so viel Schweres durchgemacht, im Amphitheater gekämpft, Schiffbruch erlebt. Wir könnten alles Mögliche aufzählen aus 2. Korinther 11, da beschreibt er das. Er war selbst ein Mann, der so viel Leid erleben musste. Und der Text heute Morgen möchte uns wieder einen anderen Blick auf die alltäglichen Leiden geben. Der ein oder andere, wir kennen das alle, vom Sport ist es manchmal so, dass sich, wenn wir Überanstrengung erlebt haben, wenn wir uns ausgepowert haben, wenn wir viel Bewegung hatten, dass sich manchmal unsere Muskeln irgendwann verkrampfen können. Das ist wegen Überanstrengung, auch wegen Magnesiummangel. Die Mediziner unter uns wissen das noch viel, viel besser. Die können das genauestens beschreiben und so weiter. Aber wisst ihr, genauso wie es manchmal im Sport von Überanstrengung sich unsere Muskeln verkrampfen, so ist es manchmal auch ein Stück weit in unserem Glaubensleben. Wir erleben, dass sich manchmal unser Glaube so ein Stück weit verkrampfen kann, weil wir Gottes Wege nicht verstehen oder weil wir uns nur noch abmühen, weil Leid manchmal so erdrückend ist. Und ich habe der Predigt heute Morgen den Titel gegeben, Glaubenskampf oder Glaubenskrampf. Weil manchmal kommt uns dieser Glaubenskampf, den wir gehen, dieser Glaubensweg, manchmal als Glaubenskrampf vor. Und es scheint so, dass der Glaube sich nicht wirklich lohnt. Aber ihr Lieben, heute Morgen, und das ist mein Wunsch, das ist auch mein Gebet, dass der Predigttext uns wieder Mut machen kann und dass sich vielleicht die ein oder andere Verkrampfung etwas löst. Das mal so zu sagen. Und ich möchte heute Morgen 4 Punkte zu diesem Text aus Römer 5, 4 Punkte hierzu anschauen, direkt aus diesem Text. Nämlich erstens mal, der Glaube lohnt sich, weil die Zukunft besser wird. In Versen 1 bis 2 sehen wir das. Dann der Glaube lohnt sich, weil es Sinn ergibt. Der Glaube lohnt sich als 3. Punkt, weil es sich bewährt. Und als 4. Punkt, der Glaube lohnt sich, weil Gott uns liebt. Und ich möchte mit dem 1. Punkt beginnen. Der Glaube lohnt sich, weil die Zukunft besser wird. Wir alle wissen es, es gehört zur Realität dieses Lebens dazu, dass wir leiden müssen. Manchmal leiden wir körperlich, wir haben chronische Schmerzen, Rückenprobleme, es gibt schwere Krankheiten. Ich weiß, dass einige hier unter uns sitzen mit schlimmen Diagnosen. Und manchmal leiden wir auch emotional. Ihr Lieben, schaut einmal in die westliche Welt, wie viele Menschen in der westlichen Welt leiden gerade unter emotionalen Kämpfen. Angst vor der Zukunft, Einsamkeit, Panikattacken, Hoffnungslosigkeit, weil Träume nicht verwirklicht werden. Und manche leiden auch unter Beziehungen, die zerbrochen sind. Wir leiden unter Verletzungen von Freunden, von Familie, Eheprobleme und so weiter. Aber ganz besonders schwer sind die Leiden, wenn sie nur deshalb sind, weil wir zu Jesus gehören. Weil bei diesen Leiden ist die Versuchung groß, dass wir Jesus davonlaufen, damit wir die Leiden verlieren. Aber die alltäglichen Leiden, die können wir nicht einfach so ohne weiteres abschütteln. Und jetzt schaut einmal, was Paulus hier macht, mit was für einer gewaltigen Zuversicht er in dieses 5. Kapitel vom Römerbrief startet. Er schreibt in den Versen 1 bis 2, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Durch Glauben sind wir ja gerechtfertigt in Jesus Christus. Das, was wir besonders das letzte Kapitel uns angeschaut haben, wir haben Frieden mit Gott. Unsere Hoffnung gründet nicht in uns, sondern im Werk von Jesus Christus am Kreuz. Paulus rückt hier zuallererst unseren Zustand vor Gott wieder ins Zentrum und er zeigt damit, das möchte Paulus hier starten, damit startet er. Er sagt, das größte Problem eures Lebens, das was wir in den ersten 3 Kapiteln haben, die Sünde, all das was uns so erdrückt hat, das größte Problem hat Gott gelöst. Die Verlorenheit der Menschen, die Sünde hat Gott besiegt in Jesus Christus. Und wir stehen nicht mehr unter seinem Zorn. Es geht nicht darum, ein guter Mensch zu sein. Es geht nicht darum, dass wir uns noch mehr abmühen, sondern es geht darum, dass ich mein Vertrauen allein auf Jesus Christus setze. Er hat mein Problem beseitigt. Er hat sein Leben gegeben für dich am Kreuz. In Jesus ist Vergebung, ganz egal, was du getan hast. Er schenkt Friede mit Gott. Er hat den Weg frei gemacht in die Gegenwart Gottes und dieser Friede ist ein ganzheitlicher Friede. Er führt dich in seine Herrlichkeit hinein. Es war im Jahr 1951, da schwamm die US-Amerikanerin Florence May Chadwick als erste Frau der Welt durch den Ärmelkanal. Und zwar in beide Richtungen, das war Weltrekord. Und nur ein Jahr später hat sie dann geplant, dass sie einen neuen Rekord aufstellen wollte. Dieses Mal in Kalifornien. Sie wollte 34 Kilometer von einer Insel ans Festland schwimmen. Und dann hat sie wirklich hochmotiviert, ist sie gestartet. Und sie schwamm los, die wurde begleitet von mehreren Booten, von Kamerateams, damals sogar Live-TV, was sie begleitet hat. Und die Boote mussten immer wieder die Haie so ein bisschen vertreiben, weil sie Kreise irgendwann um sie zogen. Und nach geschlagenen 15 Stunden zog plötzlich dichter Nebel auf. Und der Nebel wurde irgendwann so stark, dass Florence, die Frau, dass sie kaum noch die Beiboote sehen konnte. Und inmitten dieses Nebels passiert es, dass Florence auf einmal angefangen hat, ihre Hoffnung zu verlieren. Sie zweifelte an ihren Kräften und schließlich gab Florence auf. Der Weltrekord war dahin. Und als sie dann im Boot angekommen war, dann erfuhr sie von den Leuten, dass die Küste gerade mal noch wenige hundert Meter entfernt gewesen wäre, bis zum Ziel. Und als sie dann gefragt wurde, ja, was hat dich denn gehindert, warum hast du nicht bis zum Schluss durchgehalten, da sagte sie damals, durch den Nebel konnte ich die Küste nicht mehr sehen, hätte ich sie sehen können, hätte ich auch die Kraft gehabt, weiter zu schwimmen. Seht ihr, das ist dasselbe oftmals mit uns in unserem Glaubensleben. Es geht so schnell, dass wir Gläubige auf dem Weg ans Ziel, dass wir eingenebelt werden. Dass wir die Herrlichkeit nicht mehr richtig sehen können und dann verlieren wir die Hoffnung. Weil wir das Ziel nicht sehen können, weil es so weit weg erscheint. Aber ihr Lieben, unser Ziel ist nicht weit weg. Ich glaube, die zwei Beerdigungen, die wir in den letzten Wochen erlebt haben, die haben uns das wieder ein Stück weit vor Augen geführt. Manchmal geht es schneller, als wir denken. Überraschend. Und ihr Lieben, Paulus rückt uns genau in diesen Versen das Ziel wieder vor Augen, damit wir nicht aufgeben, damit wir das Ziel sehen können. Genauso wie Jesus tatsächlich am Kreuz für uns gestorben ist, genauso werden wir auch eines Tages mit ihm in seiner neuen Welt sein. Wir werden regieren mit ihm in Herrlichkeit. Und in der Gegenwart Gottes, dort erwartet uns ein neuer Körper, der nie wieder leidet. Dort, wo es keine Krankheit mehr gibt, keine Schmerzen, keine Beziehungsprobleme. Ein Zustand, in dem wir nicht mehr sündigen können. Dort, wo alle Bedürfnisse, alles in uns gestillt ist. Der vor nicht allzu langer Zeit verstorbene Prediger aus den USA, Timothy Keller, er schreibt in einem seiner Bücher, wir erhalten unsere Körper zurück. In der Tat, wir bekommen die Körper, die wir niemals hatten, aber die wir uns immer gewünscht hatten und welche über unsere größte Vorstellungskraft hinausgehen. Wir erhalten unser Leben zurück, ja wirklich, wir erhalten das Leben zurück, nach dem wir uns immer gesehnt haben, aber das wir nie hatten. Paulus sagt in 1. Korinther 2, Vers 9, was kein Auge gesehen, kein Ohr je gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Lieben, die neue Welt, die wird all unsere Erwartungen und unsere Träume völlig übertreffen. Völlig übertreffen. Und mit dieser Hoffnung leitet Paulus ein. Mit genau dieser Hoffnung, wir haben durch Christus Zugang in die Herrlichkeit Gottes. Und deshalb sagt er, wir können uns darin rühmen auf die Herrlichkeit Gottes. Christus hat Frieden gemacht, wir stehen in seiner Gnade. Und deshalb, der Glaube lohnt sich, weil wir eine herrliche Zukunft haben. Aber nicht nur das, und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Der Glaube lohnt sich auch, weil es Sinn macht. Weil es Sinn macht. Ich weiß, es ist für uns, wenn wir mit Leid konfrontiert sind, ist es für uns oft so schwer, uns an etwas zu erfreuen, was noch nicht da ist. Und ich weiß, die Herausforderung für uns Christen ist, dass wir zwar unter Gottes Gnade stehen, wir haben seinen Frieden, wir wissen das alles, aber Gott lässt uns trotzdem leiden. Und deshalb zeigt Paulus nun als nächstes, dass unsere Leiden niemals sinnlos sind. Paulus zeigt uns hier in den kommenden Versen wie so eine ganze Reihenfolge auf. Das ist wie so ein Zahnrad, bei dem jedes Rad in das nächste greift. Und Paulus zeigt damit, Leiden bringt viele gute Dinge hervor. Er sagt hier, das Erste, was Paulus nennt, ist standhaftes Ausharren. Also in Vers 3 sagt Paulus, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Wir könnten das auch mit Geduld übersetzen. Geduld hat ja etwas mit Ausdauer zu tun. Und Geduld ist etwas, das uns nicht einfach so zufliegt. Wisst ihr, ich sage den Satz immer wieder gern, aber wenn der Herr zu mir sagt, so Joshua, du brauchst jetzt mal noch ein bisschen Geduld, dann sage ich meistens, ja Herr, gib sie mir jetzt sofort. Ich will Geduld jetzt haben. Aber es ist genau der Fehler. Genau ist der Punkt. Geduld erlernen wir nur dadurch, dass wir aushalten lernen. Und ich nehme nochmal so einen Vergleich aus dem Sport, weil das ist sehr, sehr passend. Das passt wirklich. Wisst ihr, mit unseren Leiden ist es genauso wie im Training. Unsere Muskeln müssen immer wieder kontrahieren. Und das tut weh. Das ist schmerzhaft. Das kostet Disziplin. Wir haben Muskelkater. Aber genau dadurch wächst der Muskel. Und er wird stärker und er kann auch immer mehr Widerstand leisten. Und genauso, ihr Lieben, genauso ist es mit unseren Bedrängnissen als Christen. Wir laufen mit Jesus und das ist oft anstrengend und manchmal verkrampft sich der Glaube. Aber mit der Zeit wächst er und wir werden stärker und gefestigter. Und daher auch dieses Sprichwort, no pain, no gain, ohne Schmerz keine Steigerung. Und es tut mir leid, ich hab heute Morgen aus dem ersten Teil dieses Predigtabschnitts, ich habe keine andere Botschaft als zuerst einmal dir zu sagen, wenn du heute Morgen hier in schweren Herausforderungen sitzt, dann heißt die Antwort zuerst mal, halte aus. Unterwirf dich Gottes souveränem Willen. Leg dich ihm hin. Gib dich ihm voll und ganz hin, wie wir es vorhin gesungen haben im Lied. Mein ganzes Leben. Und ich weiß, wenn wir Leiden in unserem Leben erleben, wenn Leid kommt, dann sehen wir immer zuerst nur das Negative. Und wir spüren nur den Schmerz und wir sehen nicht das Ziel und manchmal haben wir das Gefühl, wir erleben sogar geistlichen Rückschritt. Und wir sehen Menschen, die wegen ihrer Leiden völlig verzweifelt sind. Andere Menschen sind verbittert, manche werden depressiv. Und wenn Leiden kommen, das ist ein natürlicher Reflex in uns, wir setzen alles daran, ihnen zu entfliehen. Und es gibt sogar so viele Menschen, die sagen, Leiden sind der Grund, warum ich nicht an Gott glauben kann. Wie kann ein guter Gott das alles zulassen? Schaut einmal, in unserer westlichen Welt, die Gott völlig ausblendet, ist Leid zu einem echten Problem geworden. Weil im Atheismus ist es so, Leid macht überhaupt keinen Sinn. Wenn es keinen Gott gibt, dann habe ich nur dieses Leben hier. Und mein größtes Ziel im Leben ist, dass ich den maximalen Gewinn, die größte Freude mit meinem Leben heraushole. Aber Leid hat da absolut keinen Platz. Und wisst ihr, es ist wie ein Unterbruch unserer gesamten Lebensgeschichte. Durch Leiden überholt uns der Stärkere. Und ihr könnt das mal beobachten, wenn ein Atheist leidet, dann wird er entweder so verbittert oder er fängt auf einmal an, nach Antworten zu suchen in irgendwelchen Religionen, in irgendwelchem Spiritualismus, weil der Materialismus keine Antwort auf Leid hat. Es gibt keine Antwort. Im Atheismus ist Leid nur ein Unfall des Universums und wir müssen deshalb mit allen Mitteln versuchen, Leiden zu verhindern. Ihr seht dasselbe, ich möchte das gar nicht bewerten, in der Medizin, man hat früher den Leuten viel mehr gesagt, Medikamente nimmst du im äußersten Notfall. Das war die Tendenz, heute nimm einfach alles, was geht. Ich sage es jetzt mal so knallhart. Aber ihr Lieben, das ist der große Unterschied zu allen Religionen in dieser Welt. Die haben alle versucht, Antwort auf das Leid zu finden. Im Buddhismus, da ist Leid die Konsequenz für schlechtes Karma, du musst es abarbeiten. Im Islam ist das Leid ein Schicksal meines Lebens oder der Zorn Gottes. Und im Denken der alten Griechen sind Leiden oft das Nebenprodukt vom Kampf der Götter. Aber ihr Lieben, die christliche Sicht auf Leid ist ganz anders. Die christliche Sicht ist ganz anders. Es ist kein Zufall, es ist kein Unfall ohne Sinn, es ist auch kein Zorn der Götter, es ist auch kein Kampf zwischen Gut und Böse, sondern Gott sagt uns in seinem Wort, all die Leiden, die wir erleben, sind genau so geplant. Von Gott. Er möchte etwas Gutes in uns hervorbringen, das viel kostbarer ist als alles andere. Es gibt mal so grob zusammengefasst 3 Punkte, die uns Gott in seinem Wort zeigt, warum er uns leiden lässt. Es ist nicht vollständig, aber 3 Punkte, die uns das ein bisschen helfen einzuordnen. Zum Beispiel, manchmal müssen wir leiden, damit uns der Herr vor Schlimmerem bewahrt. Wir sehen das zum Beispiel bei Josef, der in der Sklaverei verkauft wurde, in die Sklaverei, damit am Ende seines Lebens seine ganze Familie gerettet wurde. Also der Sinn von Josefs Leiden bestand darin, dass er vorbereitet wurde für etwas viel Größeres. Gott hat jeden Schritt genauso geführt. Manchmal gibt es auch die Form der Leiden, das sind direkte Auswirkungen von unseren Sünden. Gott schickt uns Leiden ins Leben, um uns wieder auf den richtigen Weg zu führen. Wir sehen das zum Beispiel beim Propheten Jona. Jona, der kommt in einen Sturm, er wird aufs offene Meer hinausgetrieben. Aber wisst ihr, nicht jedes unserer Leiden ist die Konsequenz unserer Sünde. Denn es gibt auch noch eine ganz andere Form. Es gibt die Form des Leidens, die hat nur einen Zweck. Sie möchte uns mehr von der Herrlichkeit Gottes aufzeigen. Es führt uns dahin, dass wir Gott noch mehr lieben, noch mehr erkennen. So wie bei Hiob, der am Ende seiner Leiden ausruft, ich kannte dich nur vom Hörensagen, nun aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Auch wenn die Bibel nicht alles beantwortet rund ums Thema Leiden, wisst ihr, so ist eines absolut klar, unsere Leiden als Gläubige haben immer einen Grund und Gott wacht über jedes Detail. Er verfolgt ein genaues Ziel damit. Und das führt uns zum dritten Punkt. Der Glaube lohnt sich. Der Glaube lohnt sich, weil es sich bewährt. Paulus knüpft das direkt an Vers 3. Das standhafte Ausharren aber bewirkt Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Seht ihr, Bedrängnisse, die bringen nicht nur Geduld hervor, sondern sie bestätigen uns auch. Sie zeigen auf, dass unser Glaube echt ist, weil echter Glaube standhält. Ein Glaube, der sich nicht bewährt hat, der kann sich schnell als ein Glaube herausstellen, der gar nicht echt ist. Der große Prediger aus England, und ich möchte ihn einmal zitieren, Charles Haddon Spurgeon, ein gewaltiger Prediger, er hat einmal aufgeschrieben, wenn wir vorwärts kommen wollen, dann müssen wir Prüfungen haben. Wer ein Seemann werden will, der muss hinaus aufs Meer. Wir müssen ins tiefe Wasser hinaus. Wir müssen im Sturm auf dem Verdeck sein, wenn wir die Werke des Herrn und seine Wunder in der Tiefe erkennen wollen. Leiden helfen uns, mehr von Christus zu erkennen. Deine Leiden helfen dir, dass du die Hoffnung in Christus schärfer sehen kannst. Und ihr Lieben, dieser Punkt ist so entscheidend. Denn das, was wir als Hoffnung in der Zukunft ansehen, das bestimmt, wie wir jetzt leben. Schau mal, diese Welt ist so voll von scheinbar hoffnungsvollen Dingen. Wir werden überall, werden wir konfrontiert mit Versprechen von Dingen, die wir haben könnten. Die Hoffnung auf ein Eigenheim, die Hoffnung auf eine harmonische Ehe ohne irgendwelche Probleme, die Hoffnung auf Geld oder was auch immer. Wenn das ernsthaft unsere Lebenshoffnung ist, wenn das unser Lebenssinn ist, dann werden alle Hoffnungen zerplatzen und zerstört werden. Weil erstens ist es nicht wahr, dass das wahre Erfüllung bringt. Und zweitens, wir werden alles zurücklassen müssen, früher oder später. Das Leben läuft oft nicht so, wie wir wollen. Sein Leben auf falsche Dinge zu bauen, auf Dinge zu hoffen, ist so, als würden wir in den falschen Bus einsteigen. In die falsche Richtung. Mir ist das letztens passiert. Ich war gerade dabei, Leute aus der Gemeinde zu besuchen. Und mir wurde noch bei einem Besuchstreffen wurde mir noch so gesagt, übrigens, wenn du dann mit dem Bus weiterfährst in die und die Richtung, dann pass auf, weil beide Busse fahren auf derselben Seite, aber sie fahren in unterschiedliche Richtungen. Und wie ich so an diesem Bus, in diesem Busbahnhof da stehe, habe ich diese wertvolle Information leider wieder vergessen gehabt und steige genau in den falschen Bus ein. Und dann saß ich in die falsche Richtung. Zum Glück ist es mir nach ein paar Stationen aufgefallen. Ich bin zurückgesprintet und kam irgendwann noch ans Ziel mit Verspätung, immerhin. Aber steig nicht in den falschen Bus ein. Steig nicht in den falschen Bus. Du kannst nämlich irgendwann nicht mehr umsteigen. Verstehst du? Das ist die Realität dieses Lebens. Nur Jesus bringt dich ans wahre Ziel. Nur er allein. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und du lehnst Jesus in deinem Herzen ab und du sagst, dass du nicht an Gott glauben kannst, weil so viel Leid passiert, dann lass mich dir bitte eine Frage stellen. Wenn du am Sterbebett deiner Liebsten sitzt, weil es dem Ende zugeht, warum weinst du? Warum weinst du? Wenn wir nur Sternenstaub sind, ohne Ziel, ohne Sinn, ohne Grundlage für Gut und Böse, ohne Grundlage für Richtig und Falsch, dann sage ich dir, deine Tränen ergeben absolut keinen Sinn. Sie sind nur Illusion. Aber ich glaube, du weinst, weil das nicht die Realität ist. Lass mich dir sagen, warum du diesen Schmerz fühlst, warum du vor Ergriffenheit nicht weiter weißt und weinen musst. Es liegt daran, dass Leiden nicht normal ist. Der Tod ist nicht der Motor für die höhere Entwicklung des Lebens, sondern der Tod ist ein Fluch. Und wir alle wissen es tief in uns drin. Deshalb weinst du. Und deshalb nimm diesen Schmerz in dir ernst. Gesteh dir die Wahrheit ein. Wir sind nicht für Leid und wir sind nicht für Sterben gemacht. Damit kommen wir zum letzten Punkt. Zum Schluss, der Glaube lohnt sich, weil Gott uns liebt. Wisst ihr, gerade für uns Gläubige ist es so, jede unserer Bedrängnis hat immer dieselbe Herausforderung. Meint Gott es wirklich gut mit mir? Wo ist Gott überhaupt? Liebt Gott mich? Es ist jedes Mal dieselbe Herausforderung. Es ist immer eine Beziehungsfrage. Ja, als Gläubige erleben wir Zweifel und wir erleben auch Momente des Verzweifelns. Und ich sage, ihr Lieben, der Feind, er liebt es, wenn er unsere Sicht vernebeln kann und wenn wir der Lüge glauben, dass Gott weit, weit weg ist und dass seine Liebe zu uns aufgehört hat. Genau das möchte er. Wenn wir seiner Lüge glauben, dann werden Leiden unerträglich. Aber hör auf diese Stimme Gottes hier im Römerbrief. Und der Grund, warum wir die Hoffnung nicht verlieren, ist der in Vers 5. Und damit schließt dieser Abschnitt hier ab. Paulus schreibt hier, Gottes Stimme: Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Gott hat seine Liebe in uns ausgegossen. durch seinen Heiligen Geist. Und die Leiden, die du zu tragen hast, die sind nicht da, weil Gott dich nicht liebt oder weil er dich verlassen hat. Nein, Gott ist mit dir, direkt mit in deinen Leiden. Er ist dir vorausgegangen. Und das Kreuz ist der Beweis dafür. Das Kreuz ist der Beweis dafür. Das Kreuz ist der Beweis, dass Gott uns so sehr liebt, dass er sogar in unsere Leiden hineinkommt. Gott ist für dich. Gott ist für dich. Der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt im 4. Kapitel, Vers 14 bis 16, da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Erkennst du Gottes Liebe in deinen Bedrängnissen? Er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Es geht nicht darum, dass du das einfach nur weißt. Es geht nicht darum, dass du einfach nur darüber nachdenkst, sondern die Frage ist auch, fühlst du diese Liebe? Gott möchte, dass du seine Liebe fühlst. Gott ist nicht gegen Emotionen, Gott hat Emotionen geschaffen. Du sollst sie tief in deinem Herzen fühlen. Und wenn du sie nicht fühlst, dann schau wieder aufs Kreuz. Führ dir Gottes Liebe immer und immer wieder vor Augen. Erkenne seine Liebe zu dir, seine durchbohrten Hände, die dich halten, sein zerschlagener Rücken, die Dornenkrone auf seinem Kopf. Gott ist für dich. Wer kann gegen dich sein? Schreibt Paulus nachher im Römer 8. Und bring deine Klage vor Gott. Bring deine Klage vor Gott. Ihr Lieben, das ist etwas, das ist so, so heilsam. Ein Glaube, der von Klage und Leid geprägt ist, ist ein echter Glaube. Und du darfst vor Gott weinen. Du darfst es. Es ist heilsam, vor Gott zu trauern. Und es löst sich Verkrampfung. Vertrau dem Herrn, denn das, was er hervorbringt in dir, deine Liebe zu ihm, die er dir dann schenkt, das ist so viel kostbarer als das, was wir in unserem Leiden verlieren. Das, was Gott in dir hervorbringt, ist viel kostbarer als das, was du in deinem Leiden verlierst. Und ich weiß, es sind manchmal wertvolle Dinge. Es sind manchmal wertvolle Dinge, die der Herr uns nimmt. Aber wenn Christus uns etwas wegnimmt, dann gibt er dir dafür mehr von sich. Er gibt dir noch mehr von sich. Und das ist das Beste, was es gibt. Das ist wirklich das mit Abstand Beste, was es gibt. Tim Keller hat es mal folgendermaßen gesagt: Gott gibt uns genau das, worum wir ihn bitten würden, wenn wir alles wüssten, was er weiß. Ich sage den Satz nochmal: Gott gibt uns genau das, worum wir ihn bitten würden, wenn wir alles wüssten, was Gott weiß. Wir dürfen darin Gott immer tiefer erkennen, dass es nichts in dieser Welt gibt, was uns wahres Glück schenken kann. Nichts, was wirklich hält. Und deshalb hab Vertrauen in seine Wege, schau auf zum Kreuz. Wir dürfen uns darin rühmen, sagt Paulus. Darauf dürfen wir ja stolz sein. Ich möchte euch gerne eine kurze Zeit der Stille geben im Gebet. Und ich schließe dann mit Gebet ab, laut. unser treuer Gott und Vater, du hast uns in diese Welt gestellt, die so voll von Bedrängnis ist, alltägliche Bedrängnis, Bedrängnis aufgrund unseres Glaubens. Und Herr, wir erleben immer wieder all die Kämpfe und manchmal wird unser Glaubenskampf zum Krampf. Aber himmlischer Vater, wir bitten dich von ganzem Herzen, lass uns alle immer mehr aufschauen auf Christus, den Anfänger und den Vollender des Glaubens. Lass uns immer mehr deine Liebe erkennen, auch inmitten unserer Bedrängnis. Lass uns sehen und erkennen, dass du da bist mit deiner liebenden Hand, dass du Bedrängnis gebrauchst, um etwas viel, viel Kostbares in uns hervorzubringen. Lass uns glauben und sehen und verstehen, dass Glauben nicht sinnlos sind. Und lass uns das Ziel, die wunderbare Herrlichkeit, nicht aus den Augen verlieren. Himmlischer Vater, ich bitte dich um jeden Einzelnen, der hier heute Morgen sitzt oder der das nachher noch anhört. Schenk du Trost, schenk du neue Hoffnung und lass uns darin rühmen, in dir, in der Herrlichkeit, die wir in dir haben. Amen. Wir singen als Nächstes gemeinsam ein Lied und ihr dürft gerne dazu aufstehen, dem was möglich ist.